These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Am 25. Mai 2021 ist es genau 45 Jahre her, dass Monika Frischholz das letzte Mal lebend gesehen wurde. Das Rätsel über den Verbleib des Mädchens liegt seit 1976 wie ein dunkler Schatten über Flossenbürg. Dann gibt es einen neuen, offenbar sehr konkreten Hinweis. Ermittlungen und Grabungen im April und Mai 2019 nähren die Hoffnung, es könnte bald Klarheit geben. Vergebens. Der mutmaßliche Mörder der 12-Jährigen konnte bislang nicht überführt werden.
Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren spannenden Folge unseres Crime Podcasts Spuren des Todes. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Redakteur und für das gesamte Verbreitungsgebiet der Mittelbayerischen im Bereich Crime zuständig. Mit Kollegen, Fachleuten und Experten widme ich mich in diesem Format den großen Kriminalfällen Ostbayerns, wie es der Name schon sagt, die Region im Osten von Bayern. Wenngleich wir beide zu jung sind, um auf eigene Recherchen von 1976 zurückgreifen zu können, freut es mich doch, dass wir diesen Kriminalfall beleuchten und analysieren. Denn sie ist mit Abstand am häufigsten mit im Podcaststudio der Mittelbayerischen gewesen. Nicht zuletzt, weil wir den Mordprozess im Fall Maria Baumer 2020 in einem eigenen Format begleitet haben. Und es macht immer wieder viel Spaß mit meiner Kollegin Isolde Stöcker-Gittel. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und auch diesmal verspreche ich Ihnen, es wird sehr, sehr spannend.
Denn in dieser Folge von Spuren des Todes wollen wir auf einen Fall eingehen, einen Cold Case, der vor mehr als 30 Jahren das letzte Mal intensiv bearbeitet worden ist. Zumindest bis zum Sommer bzw. Herbst 2018. Es geht um das bis heute rätselhafte Verschwinden von Monika Frischholz aus Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Monika Frischholz ist 12 Jahre alt. Ein fröhliches Mädchen, das die 7. Klasse der Volksschule besucht. Mit ihren Eltern und zwei Brüdern lebt sie in Flossenbürg im Norden der Oberpfalz. Die Schülerin hat am 25. Mai 1976 ihre Hausaufgaben erledigt und will sich mit zwei ihrer Freundinnen zum Spazierengehen treffen. Das sagt sie ihren Eltern, als sie gegen 15.15 Uhr das Haus verlässt. Sie trifft sich mit den anderen Mädchen, vertraut denen aber an, dass sie sich im Nachbarort Floß mit Paul, einem 18-jährigen Schlosserlehrling, treffen will. Sie hatte ihrem Schwarm ausrichten lassen, dass sie an diesem Dienstag dorthin kommen wird. Doch den jungen Mann, das stellt sich später heraus, hat diese Info leider niemals erreicht. Gegen 15.30 Uhr wird Monika Frischholz im Ortsteil Froschau das letzte Mal gesehen. Bis heute. Isolde, was wurde denn damals unternommen, als das Mädchen nicht mehr nach Hause kam?
Na, die Eltern haben tatsächlich relativ lange gewartet. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr so vorstellen. Man hat den Kindern ein bisschen mehr vertraut. Die waren tagsüber, bis es dunkel geworden ist, unterwegs auf den Straßen. Es war ganz üblich. Und als sie aber dann nicht heimgekommen ist zum Abendessen, haben die Eltern nochmals gewartet, bis der große Bruder von der Arbeitsschicht nach Hause gekommen ist und haben mit ihm erst beraten, was sollen wir tun. Der Bruder war, glaube ich, damals 17 Jahre alt. Mhm. Und der fuhr dann noch nachts zum Dorfpolizisten, also zu dem Polizeibeamten, der am Ort war, und hat gefragt, was sollen wir tun? Die Monika ist nicht nach Hause gekommen, wir machen uns große Sorgen. Und die Antwort war, jetzt müssen wir erstmal abwarten bis zum nächsten Tag. Und man hat in dieser Nacht tatsächlich gar nichts unternommen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. Da wäre mit Hubschrauber, mit allen verfügbaren Kräften würde da gesucht werden. Aber in dieser Nacht passierte erstmal nichts. Mhm. Und das ist das Fatale. Der Täter hatte natürlich entsprechend Zeit, die Monika verschwinden zu lassen.
Nachdem sie begonnen hatten, wurden die Suchmaßnahmen dann aber schnell ausgeweitet. Wenn ich mich richtig erinnere, bis zu einem Zeugenhinweis auf ein Auto, oder?
Das mit dem Zeugenhinweis kam ja doch einige Zeit später erst. Aber man hat dann am nächsten Morgen mit allen Leuten am Ort nach ihr gesucht. Also die Feuerwehr war im Einsatz, die Schulklasse auch, die Schüler haben nach ihr gesucht, die Verwandtschaft war unterwegs. Also jeder, der irgendwie Zeit gefunden hat, hat sich an diesem Morgen dann auf den Weg gemacht. Mhm. Und man hat in dem Waldgebiet, da ist sehr, sehr viel Wald, auch rund um Flossenbürg, in dem Waldgebiet gesucht. Die Monika war am Tag vorher auf einem Ausflug. Also diesen Weg ist man nochmal abgelaufen, ob sie da nochmal zurückgekehrt ist. Man hat Scheunen untersucht, man hat in Steinbrüchen gesucht. Die Gegend ist ja sehr, sehr bekannt. Flossenbürg, wer sich für Geschichte interessiert, kann vielleicht mit dem Konzentrationslager Flossenbürg etwas anfangen. Mhm. Dort wurden ja damals die Zwangsarbeiter und Juden eingesperrt, um im Steinbruch zu arbeiten. Okay. Deswegen gibt es da sehr, sehr viele Steinbrüche in der Gegend. Da wurde Granit abgebaut, unter anderem fürs Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Und okay. Da gibt es viele Verstecke. Und da hat man schon gleich von Anfang an auch gesucht nach ihr. Aber die Monika war spurlos verschwunden. Mhm. Um da nochmal auf dieses Auto zurückzukommen. Dieses Auto war ein Zeugenhinweis, der wesentlich später gekommen ist. Aber das Fatale war, dass man auf den Zeugenhinweis sehr, sehr genau eingegangen ist. Und letztlich hat er die Polizei ja dann auf eine falsche Spur geführt.
Du sagtest es schon, ich glaube, es war ein Opel mit einem Kennzeichen LÜ, das heißt aus dem Raum Lüdenscheid oder Lünen, der sorgte letztlich dafür, dass der Fall zunächst überhaupt nicht mehr weiterverfolgt
worden
ist.
Genau, ganz genau, das ist das Fatale. Man hat also gesagt, die Monika ist in ein zitronengelbes Auto eingestiegen mit einem Kennzeichen, das eben in diese zwei Städte hindeutet. Und hat nicht mehr weiter nach ihr gesucht. Sie blieb einfach verschwunden. Und das Fatale ist, es war ja nicht die Monika. Das wussten wir aber 40 Jahre lang nicht, dass es nicht die Monika war, die in das Auto eingestiegen ist. Und die Polizei hat aufgegeben, weil die Monika sich nicht mehr gemeldet hat. Es auch keinerlei Hinweise gab, wo sie sein könnte. Und irgendwann wurden die Ermittlungen eingestellt, dann 1976 im Laufe des Jahres.
Auch damals schon gab es nämlich die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und der Fall Monika Frischholz wurde auch hier thematisiert. Allerdings mit einem recht seltsamen Zungenschlag.
Ja, man kann die Sendung im Übrigen noch anschauen. Auf YouTube findet man sie ganz leicht, auch mit dem Namen Monika Frischholz. Und das, gerade wenn man selber Kinder hat, dann erstarrt man da ein bisschen, weil das Opfer in dem Zungenschlag zu so eine Art Mitschuld zugeschoben wird. Also da spricht der Eduard Zimmermann davon, dass die Mädchen sich aufreizend anziehen, dass sie den jungen Männern schöne Augen machen. Und ich habe selber eine Tochter mit 12. Und das ist lächerlich, wenn man ein Kind in dem Alter hat, die machen das ganz bestimmt nicht bewusst.
Und das war es damals auch schon.
Genau. Aber man hat das als Erziehungsproblem in dieser Sendung thematisiert und hat gesagt, also man müsste darauf einwirken, dass die Kinder das eben nicht machen. Man hat das irgendwie so als Erziehungstipp fast schon dargestellt.
Befremdlich, muss ich auch sagen.
Es war wirklich befremdlich und der ganze Beitrag hat auch zu nichts geführt. Weil es wieder um dieses zitronengelbe Auto ging, diese Spur, die ja eben in eine völlig falsche Richtung geführt hat. Und natürlich kamen danach nicht die entsprechenden Hinweise, die der Polizei hätten weiterhelfen können.
Ja, du sagtest es jetzt eben schon, die Hinweise, die nach der Sendung Aktenzeichen XY kamen, die brachten eigentlich überhaupt nichts Neues zum Verschwinden. Heutzutage geht man nach einer gewissen Zeit und je nach den Umständen nahezu selbstverständlich davon aus, dass einem oder einer Vermissten etwas zugestoßen sein muss, oder?
Also bei Kindern ist man sofort mit einer großen Suchmannschaft auf dem Weg. Also da vergeht nicht mal eine Nacht oder vergehen meistens noch nicht mal ein paar Stunden, ja. Sondern wenn die Eltern sich bei der Polizei melden und sagen, mein Kind hätte da und da zu Hause sein müssen, ja. Und jetzt sind 2 Stunden vergangen, dann wird da mit allen verfügbaren Kräften die Suche begonnen, weil man eben im Hinterkopf hat, dass ja, es kann ja auch ein Unglücksfall passiert sein. Das Kind kann in den Fluss gefallen sein, da könnte es vielleicht Rettung geben. In dem Moment ist irgendwo in einem Versteck hängen geblieben, ist vielleicht irgendein kleinen Hügel hochgekraxelt und kommt nicht mehr runter. Man weiß es ja nicht, was dem Kind zugestoßen ist. Aber an sowas hat man damals einfach nicht gedacht. Also das ist vielleicht auch davon ausgegangen, Flossenbürg, so eine Stadt ganz nahe an der Grenze zu Tschechien, heile Welt, irgendwo abgeschottet, da passiert sowas nicht. Ich denke, dass das auch mit ein Grund, warum das so lange gedauert hat, bis man richtig aktiv geworden ist am nächsten Tag, weil man ist davon ausgegangen, den Kindern passiert da nichts.
Zumal damals ja der eiserne Vorhang noch Bestand hatte, ja, genau. Also die Grenze war ja noch dicht.
Genau, und man ist davon ausgegangen, dass in dieser Gegend auch nichts passiert. Wenn man sich Flossenbürg vorstellt, das liegt ganz nahe zur tschechischen Grenze. Da, heute ist die A6 ganz in der Nähe, da ist ein riesen Transitverkehr nach Tschechien, von Tschechien, viele LKWs unterwegs. Das war damals nicht. Wer in diese Gegend wollte, der musste da ganz bewusst hin. Also geht natürlich die Polizei auch davon aus, dass der Täter aus dieser Gegend stammen muss, weil da kam niemand mal so eben vorbei, außer er hatte wirklich was zu erledigen oder einen Verwandtenbesuch gemacht. Aber alles andere war nicht vorhanden. Also diese Gegend war abgeschottet, mehr oder weniger. Und man ist natürlich auch davon ausgegangen, dass so Vermisstenfälle dort nicht passieren. Also man hat einfach angenommen, das nimmt ein gutes Ende, weil es einfach nicht passiert ist zu dieser Zeit. Sie ist nur weggelaufen oder sie hat jemanden getroffen, hat sich verschwatzt bei irgendjemanden. Also man hat das an diesem Abend, denke ich, nicht so ernst genommen, wie Eltern das heute ernst nehmen würden, wenn ihr Kind 1 oder 2 Stunden, nachdem sie sich zurückmelden hätten sollen, nicht aufgetaucht sind.
Ein gutes Beispiel, mir fällt da der Fall Anna Podige aus Amberg ein. Das war natürlich auch ein völlig anderer Umgang. Ein Fall, über den wir in einer der früheren Folgen von Spuren des Todes ja schon einmal ausführlich berichtet hatten. Den haben wir ja auch in unserem neuen Crime-Magazin mit drin.
Huch, ich glaube, das darfst du noch gar nicht verraten.
Doch, doch, kein Problem. Das ist eigentlich überhaupt nicht mehr geheim. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ergänzend zu diesem Podcast gibt es ab 19. März 2021 die allererste Ausgabe von Spuren des Verbrechens. Und damit ein gedrucktes Werk mit vielen spannenden Kriminalfällen, darunter eben auch ein paar, über die wir hier schon gesprochen hatten. Erhältlich wird dieses Magazin übrigens im gut sortierten Zeitschriftenhandel sein und man kann es selbstverständlich schon jetzt auch online ordern unter www.mittelbayerische-shop.de. Gut, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit Eigenwerbung. Zurück zu unserem Fall. Was war Monika Frischholz denn für ein Mädchen? Was weiß man über sie?
Also sie war ein sehr braves Mädchen, das ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Der war nämlich schon in Rente und hat sich sehr viel um sie gekümmert. Und sie war zuverlässig, was zum Beispiel Hausaufgaben betrifft. Sie war auch immer offen zu ihren Eltern. Also da gab es eben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dass sie den Eltern etwas verschwiegen hätte. Also das Verhältnis war so gut, dass die Polizei davon ausgeht, dass die Monika da auch ganz offen gesagt hat, sie trifft sich mit Freundinnen. Also das weiß man ja auch, dass die Freunde noch da waren. Und was das mit dem Paul ist, das blieb ja immer so ein bisschen mysteriös mit dem Jungen, mit dem sie sich angeblich treffen wollte. So ganz durchgestiegen. Wahrscheinlich war es, wenn überhaupt, bei einer 12-Jährigen so ein bisschen Schwärmerei und mehr war da nicht dahinter. Ja. Also eine rundum wohl situierte Familie, der es gut ging, die auch gut miteinander konnte. Also da war jetzt, es war keine Problemfamilie, dass die Monika hätte ausreißen müssen. Also das war eigentlich auch von Anfang
das
an klar.
Das Gegenteil eigentlich.
Es war eigentlich von Anfang an klar, die ist nicht ausgerissen, da muss irgendwas anderes dahinter stecken.
Fairerweise muss man dazu sagen, aus heutiger Sicht. Damals glaube ich, das waren auch ganz andere Zeiten. Wir haben es gerade schon mal erwähnt, diese Aktenzeichen XY-Sendung. Und der Zungenschlag, der lässt schon auch deutliche Schlüsse darauf zu, wie damals Erziehungsfragen gelöst worden sind oder was man da vielleicht zuerst dachte.
Genau.
Wie ging denn die Familie damit um? Sowas kann einen, glaube ich, leicht aus der Bahn werfen.
Das ist total untertrieben, weil diese Familie ist letztlich dran zerbrochen.
Okay.
Also die Mutter starb 3 Jahre nach dem Verschwinden von Monika. Die war, ist einfach schwer krank geworden und hat das auch nicht verwinden können. Also sicherlich ist sie auch so schwer krank geworden, weil eben dieses Schicksal von Monika ungeklärt war. Und der Vater, der ging lange Zeit, so erzählt man sich im Ort, noch zur Bushaltestelle mittags und hat auf den Bus, auf den Schulbus gewartet und gehofft, dass die Monika aussteigt. Das hat er auch über viele Jahre, das war es immer auf der Bank auch, und hat gewartet. Und die Leute haben einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht verarbeitet. Sie wussten ja auch nicht, was geschehen ist. Es ist ja immer, was die Psychologen ja auch sagen, dieses große Problem, nicht zu wissen, nicht abschließen zu können, keinen Ort der Trauer zu haben. Mhm. Das hat die ganze Familie aufgerieben. Der Vater starb dann 1986, 10 Jahre nach dem Verschwinden von Monika. Im Übrigen in dem Jahr, in dem die Polizei den Cold Case erstmals wieder aufgerollt hat, ja, und sehr intensiv aufgerollt hat und auch erstmals eine richtig heiße Spur auch entwickelt hat. Und der letzte Bruder, mit dem konnte ich tatsächlich noch sprechen, als jetzt vor 2 Jahren noch einmal der Fall ganz intensiv untersucht wurde, der Bruder Bruno. Und als wir telefonierten damals, wie es ihm denn jetzt geht mit den neuen Ermittlungen, da hat man am Telefon schon gehört, dass er schwer krank ist. Mhm. Und er starb dann auch noch bevor die Polizei tatsächlich diese Grabungen durchgeführt hat.
Wobei die Familie vorher schon, glaube ich, gebeutelt, ja, war, insbesondere die Mutter, oder?
Die Mutter hatte ein Kind verloren, ein erstes Kind, das auch Monika hieß. Und sicherlich war das etwas sehr, sehr Tragisches für, mhm, die Familie. Sie haben dann eben die Monika, die verschwunden ist, nach der verstorbenen ersten Tochter, die noch im Säuglingsalter verstorben ist, benannt. Und sicherlich haben sie sich auch darüber oft Vorwürfe gemacht. Jetzt haben sie 2 Monikas verloren.
Und es, glaube ich, gab auch noch einen Suizid.
Es gab auch noch einen Suizid von einem anderen Kind. Da war aber die Monika schon verschwunden, wenn ich das zeitlich richtig einordne. Also das passierte dann eben auch noch nach dieser Tragödie, die die Familie eh schon so belastet hat.
Du hast es gerade schon erwähnt, 10 Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens aus Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab öffnet die Polizei die Akten dieses Cold Cases. Und sie ermitteln erneut zu den Hintergründen dieses ungeklärten Kriminalfalls. Was kam 1986 dann raus?
Ja, 1986 sind sie tatsächlich sehr viel weiter gekommen, denn 1986 gab es einen ersten Tatverdacht. Es, okay, gibt eine Person, der man unterstellt, etwas damit zu tun haben zu können, der man aber bis heute nie etwas nachweisen konnte. Aber diese Person wurde eben 1986 aufgrund der nochmaligen Ermittlungen ausfindig gemacht und war auch jetzt 2018 der ausschlaggebende Punkt für diese Grabungen. Also das hat schon einen Hintergrund. Man okay, hat an bestimmten Orten gesucht, weil eben bestimmte Personen in Zusammenhang mit diesen Orten gebracht werden konnten. Und nur leider, wie gesagt, hat man das Wichtigste nicht gefunden, nämlich die Monika. Aber der Tatverdacht ist der gleiche wie 86 geblieben. Also es war eine gute Recherche, die da in diesem Jahr in Gang gekommen ist.
Was weiß man über diesen Tatverdächtigen?
Man weiß sehr wenig. Also die Polizei beschränkt sich immer darauf zu sagen, dass der Täter aus der Region kommen muss. Man weiß ja noch nicht einmal, ob diese Person, die ins Visier geraten ist, tatsächlich etwas damit zu tun hat. Nur gibt es Hinweise, dass er etwas damit, mhm, zu tun haben könnte. Aber diese Person schweigt. Die konnte 1986 zu keinerlei Aussagen bewegt werden. Und bei dieser Person wurde ja 2019 noch einmal das Haus durchsucht, beziehungsweise die Wohnung durchsucht. Das hat die Polizei fast schon so ein bisschen unter der Decke gehalten, so ganz versteckt in der Pressemitteilung mitgeteilt. Wir haben groß gegraben und übrigens haben wir auch noch eine Wohnung durchsucht.
Ein Nebensatz.
Das war so ein Nebensatz damals. Das fanden wir Journalisten dann irgendwie ganz interessant, warum man das irgendwie versucht hat, gar nicht so an die große Glocke zu hängen. Es hat sich aber auch nichts Neues ergeben. Also inwiefern diese Person tatsächlich mit einem Tatverdacht in Verbindung gebracht werden kann, weiß ich nicht. Da hat die Polizei sich nie dazu geäußert. Es gibt eben nur diese Erkenntnisse, die dafür sprechen, dass diese Person möglicherweise die Monika noch getroffen hat an diesem Tag.
Okay. Ich glaube, mich zu erinnern, in der damaligen Berichterstattung ist von einem verheirateten Mann aus der Oberpfalz die Rede.
Da weißt du schon mehr als ich. Also, dass er verheiratet war, wusste ich jetzt tatsächlich nicht, aber es ist eine Person aus der Oberpfalz, ja.
Genau. Dass trotz dieses Recht oder womöglich konkreten Tatverdachts mehr als 30 Jahre vergehen, ehe man sich wieder an diesen Fall macht, das erscheint mir irgendwie ein bisschen ungewöhnlich lang. Hat die Polizei da überhaupt nichts gemacht in dieser Zeit?
Na, die Akten wurden tatsächlich jetzt erst wieder 2018 ganz gründlich durchsucht. Natürlich, wenn Hinweise kommen, dann, und es gibt ja auch diese zeitlichen Abstände, wo man immer wieder mal auf so einen Cold Case draufschaut, aber es kam eben im Fall Monika Frischholz nichts Neues rein. Und 2018, deswegen wurden ja die Akten geöffnet, kam ein sehr konkreter Zeugenhinweis. Also es war nicht so, dass man mal wieder routinemäßig draufgeschaut hat, sondern es gab einen Grund.
Verstehe. Der Anspruch vermutlich jedes Ermittlers, offene und ungeklärte Fälle wie diesen aufzuklären, der ist natürlich auch bei uns in der Oberpfalz da. Meine Frage war da jetzt gar nicht so provokant gemeint, wie sie vielleicht klang. Aber dass, wie wir heute wissen, ein einziger Hinweis einer Zeugin oder eines Zeugen zu so umfangreichen Nachermittlungen wie 2018 und 2019 führt, das ist dann auch wieder ungewöhnlich.
Genau. Also wir wissen auch nicht, woher dieser Hinweis kam. Das kommt ja, das will ja die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen auch nicht bekannt geben. Aber offenkundig hat man dieser Person und der Aussage dieser Person so große Bedeutung beigemessen, dass man gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, um nochmal ganz intensiv auf diesen Fall zu schauen. Vielleicht auch deshalb, weil es eben noch diesen Bruder gab. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach vieles, was hineingespielt hat. Und man hat gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann ist es vielleicht zu spät. Hm. Und im Übrigen, diese Person, die man ja im Visier hat, die lebt ja auch noch. Also es wäre zum jetzigen Zeitpunkt ja noch ein Prozess möglich. Hätte man ihm das jetzt nachweisen können?
Ich glaube, man kann sagen, der Cold Case Monika Frischholz wurde komplett neu aufgerollt. Mhm. Eine eigene Ermittlungsgruppe namens Froschau wird gegründet, benannt nach genau dem Ort, an dem das Mädchen 1976 zuletzt gesehen worden war. Den Leiter dieser EG, den Kriminalhauptkommissar Armin Bock, hast du für dein Buch ja sogar getroffen. Wie würdest du ihn denn beschreiben? Was ist das für ein Mensch?
Das ist ein Oberpfälzer und der kommt tatsächlich ganz aus der Nähe von dem Ort, wo die Monika verschwunden ist. Und deswegen hat er auch eben ein ganz persönliches Verhältnis zu dem Fall, weil er als Kind natürlich diese Geschichten von der verschwundenen Monika auch immer wieder gehört hat. Mhm. Das war ja in dieser Gegend. Also ich kannte den Fall zum Beispiel nicht, weil als jemand, der in Regensburg zu Hause ist, sind diese vermissten Fälle aus der Oberpfalz jetzt nicht groß erzählt worden zu Hause.
Das war damals eigentlich Ausland, ne?
Ja, genau. Also das war wirklich, also der Fall kam mir tatsächlich zum ersten Mal 2018 unter. Ich wusste nichts davon, aber er wusste sehr, sehr viel über die Geschichte des Mädchens und ich glaube, er kannte sogar die Familie. Also da war auch so eine persönliche Motivation dahinter, diesen Fall jetzt aufzuklären. Und er ist ein sehr, sehr engagierter Polizist einfach auch. Er war eine Zeit lang auch mal in Regensburg. Da haben wir ihn erleben dürfen. Da hat er kurzzeitig in der Pressestelle gearbeitet. Mhm. Und da war gerade der Fall Marlina. Das ist ein Mädchen auch, das vermisst wurde und dann tot aus der Donau geborgen wurde. Und da haben wir ihn auch erlebt, wie sehr er sich auch in solchen Fällen da reinbeißen kann. Und das war eben bei der Monika jetzt auch so. Also er wollte wirklich all diese Gerüchte auch, die sich gebildet hatten, in der Gegend, die wollte er ausräumen. Er wollte den Gerüchten endlich Fakten entgegensetzen. Und
ganz wichtig.
Es ist sehr, sehr viel tatsächlich in diesem Jahr oder in diesen eineinhalb Jahren dann auch aufgeklärt worden, was im Umlauf war, was so nicht gestimmt hat.
Was 43 Jahre lang im Umlauf war. Worauf setzte der Leiter dieser Ermittlungen dann eigentlich?
Also nach diesem ersten konkreten Zeugenhinweis hat man sich ja erstmal sehr viel Wissen aneignen müssen. Auch man hat sich tief in die Akten verbissen und nochmal alles nachvollzogen, was an Ermittlungsergebnissen bislang zusammengekommen war. Man hat dann auch München hinzugezogen. Die operative Fallanalyse Alexander Horn ist vielen ein Begriff. Der hat mit seinem Team noch einmal den ganzen Fall auch studiert und Erkenntnisse daraus gezogen, was denn eine Tathypothese sein könnte, eine Spur zum Täter bringen könnte. Also auch all dieses Kriminalwissen, was im Hintergrund abläuft, wurde natürlich ganz neu nochmal nach den aktuellen Standards abgearbeitet.
Aber mit einem ziemlich klaren Fokus sogar, gell?
mit einem ziemlich klaren Fokus, nämlich dem Fokus auf ein Sexualdelikt.
Verstehe.
Und man hat eben auch erstmals in der Öffentlichkeit von einem Tötungsdelikt gesprochen. Die Monika ist Opfer eines Verbrechens geworden. Das hat man in dieser Deutlichkeit in den bisherigen Ermittlungen nicht gehört. Und das Landeskriminalamt hat dann auch eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt, die den entsprechenden Hinweis auf den Täter geben könnte.
Genau. Und das wurde alles im Januar 2019 bekannt, als das Polizeipräsidium Oberpfalz die Arbeit der Ermittlungsgruppe an diesem Cold Case öffentlich machte. Macht das Sinn, wenn der Täter noch frei herumläuft? Weil der wird doch dann gewarnt.
Ich glaube, das war ganz bewusst so gewollt. Also ich denke, dass die Polizei auch wirklich wollte, dass diese Person in Bedrängnis gerät, vielleicht jetzt bereit ist, eine Aussage zu machen. Also wie gesagt, es ist ja ein Tatverdacht. Diese Person muss nichts damit zu tun haben, ja. Aber möglicherweise hat diese Person Wissen über etwas, was den Fall aufklären könnte. Und es war sicherlich gewollt, dass diese Person zum Reden gebracht wird. Und natürlich wollte die Polizei Hinweise sammeln und noch einmal bei den Leuten die Erinnerung wachrufen an den Fall. Also es wurde ja auch, diese Pressemitteilungen waren sehr, sehr konkrete Schilderungen auch, damit die Menschen überhaupt nach 42 Jahren da wieder reinfinden in dieses Geschehen. Wo war die Monika wann? Welchen Weg wollte sie gehen? Was hatte sie an? Das musste ja erst alles aufgefrischt werden. Und man hat dann ja auch sehr, sehr viele Hinweise erhalten.
Richtig. Wobei man eigentlich meinen könnte, dass über 40 Jahre später so ein Zeugenaufruf eigentlich nicht zielführend ist. War es aber. Eine Zeugin bzw. deren Aussage, dass Monika Frischholz am 25. Mai 1976 in Floß in ein gelbes Auto gestiegen sein soll, die rückte nämlich ganz, ganz schnell in den Fokus der Ermittler.
Ganz genau. Man konnte nämlich jetzt plötzlich nachvollziehen, dass es ein Mädchen gab, das der Monika Frischholz sehr, sehr ähnlich sah zum damaligen Zeitpunkt, und diese Zeugin hatte man ausfindig gemacht und die bestätigte wiederum, ja, ich war das, ich bin damals in dieses zitronengelbe Auto gestiegen, und damit war diese Spur, die war nicht mehr vorhanden. Man wusste, die Monika war nicht in Floss, und das war was ganz Entscheidendes für die Ermittler.
Was änderte sich dann?
Sie wussten plötzlich, die Monika muss in eine andere Richtung gelaufen sein, weil nämlich viele Zeugenhinweise nicht zusammengepasst hatten ja auch schon. Also das war ja schon immer sehr seltsam. Es passte eben nichts zusammen, was diesen Weg der Monika, den sie an diesem Nachmittag gelaufen sein soll, betrifft. Okay. Und jetzt machte es plötzlich Sinn. Wenn sie nicht nach Floss gelaufen ist, dann ist sie vermutlich Richtung Waldkirch. Da werden wir jetzt gleich noch dazu kommen, Richtung Waldkirch gelaufen. Und in diese Richtung muss gesucht werden.
Und damals wurde eben überhaupt nicht in diese Richtung gesucht.
Doch, es wurde schon gleich am nächsten Tag natürlich so ein bisschen in den Wäldern. Aber dann kam eben dieser vermeintliche Zeugenhinweis und die Polizei hat sich komplett in die falsche Richtung orientiert und Waldkirch war kein Thema mehr.
Die These, dass die damals 12-Jährige einem Tötungsdelikt zum Opfer fiel und vermutlich in Flossenbürg schon auf ihren Mörder traf, unterstreicht das auf jeden Fall. Aber letztlich konnten auch einige der Gerüchte und Spekulationen aus mehr als 4 Jahrzehnten ausgeräumt werden. Beispielsweise, dass Monika Frischholz beim Bau einer Kläranlage einbetoniert worden sein könnte. Was sich allerdings als unmöglich herausstellte, da diese Anlage bei ihrem Verschwinden im Mai 1976 nämlich längst fertig gebaut war.
Ja, und dann gab es ja auch Suchen in dem Steinbruch, oder beziehungsweise man hat dann auch überprüft in Granitsteinbrüchen. Es waren auch so ganz viele Gerüchte im Ort unterwegs und man hat die dann eben auch abgesucht zum Teil, wo man eben meinte oder wo Gerüchte besagten, dass sie dort und dort liegen könnte. Man hat da einfach überall angesetzt und man hat ja auch später bei diesen öffentlichkeitswirksamen Suchen dann ja auch nochmal in einem See gesucht, das in einem ehemaligen Granitsteinbruch, der eben mit Wasser vollgelaufen war, weil man sie auch da vermutete. Und es konnte aber alles ausgeschlossen werden.
Als diese neuen Ermittlungen bekannt wurden, lebte, du hast es vorhin schon erwähnt, der älteste Bruder des Mädchens ja auch noch. Du hattest für die Berichterstattung damals ja auch mit ihm Kontakt. Wie hat er das Ganze gesehen? War das eine gute Nachricht für ihn?
Er war, so hat er es mir damals erzählt, schon aufgewühlt natürlich, weil für ihn das auch ein bisschen unvermittelt kam, dass jetzt wieder gesucht wird. Und er war aber gleichzeitig auch erfreut, weil er sagte, vielleicht kriege ich noch ein Grab, wo ich trauern kann um meine Schwester. Das war so seine Hoffnung. Vielleicht gibt es irgendwann den Ort und ich kann diesen Ort noch besuchen. Wobei er wusste natürlich zu diesem Zeitpunkt, dass seine Lebenszeit bald ablaufen würde. Und trotzdem hat ihm wohl die Polizei, die haben sehr offen mit ihm gesprochen, haben ihm wohl auch sehr viel Hintergrundwissen mitgegeben, warum sie jetzt suchen und wie sie jetzt suchen. Und haben bei ihm schon die Hoffnung geschürt, dass jetzt doch noch möglicherweise das alles aufgeklärt werden kann. Aber er hat es ja leider nicht mehr erleben dürfen.
Das ist richtig, denn die jahrelange Ungewissheit, was mit seiner Schwester passiert ist, die nahm Bruno Frischholz leider mit ins Grab. Er verstarb ganz kurz nach Beginn dieser öffentlichen Ermittlungen, Anfang Februar 2019. Aber auch die Menschen in Flossenbürg setzten große Hoffnungen in die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Weiden, die natürlich federführend alle weiteren Schritte geleitet hat. Gab es da zu diesem Zeitpunkt dann überhaupt noch irgendein anderes Thema in dem Ort?
Natürlich war das für die Menschen in Flossenbürg eine Sensationsnachricht, dass jetzt noch einmal nach Monika gesucht werden soll, weil wie gesagt, in dem Ort hat das nie jemand vergessen. Und wenn da ein Kind verschwindet, dann hat das eine Geschichte, die von Generation zu Generation ja auch weitergetragen wird. Ich habe damals auch mit dem Bürgermeister mal telefoniert, der kannte Monika auch aus Kindheitserzählungen und der war auch euphorisiert, dass vielleicht jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen ist, wo dieses dunkle Kapitel auch in dem Ort aufgeklärt werden kann.
Am 8. April 2019 wurde am Rand eines Waldstücks südlich von Waldkirch mit schwerem Gerät an einem möglichen Ablageort nach der Leiche von Monika Frischholz gegraben. Spätestens als die ersten rostigen und arg verwitterten Fragmente eines Autos sichtbar wurden, löste das einen wahren Medienhype aus. Du warst damals ja auch selbst vor Ort. Beschreib mir das doch bitte mal, was da für eine Stimmung herrschte.
Also es war ja das war in Regensburg so ein frühlingshafter Tag und es kam völlig überraschend die Pressemitteilung um 9 Uhr morgens, dass die Polizei die Grabungen beginnt und nach der vermissten Monika suchen wird. Und das wusste niemand. Also die Polizei hatte das absolut unter Verschluss gehalten. Und dann da bin ich da in Regensburg, wie gesagt, war es richtig frühlingshaft warm mit meiner dünnen Regenjacke nach Flossenbürg hochgefahren und da weht so ein ganz eisiger Wind. Also das ist so dieser böhmische Wind, nennt man den. Also den, wer da schon mal war, der weiß das vielleicht. Also ganz ungemütlich kalt kann es da werden. Und da standen wir zunächst so eher die regionalen Medien in einem ganz weit abgegrenzten Bereich. Also wir haben gar nichts gesehen. Wir haben nur gesehen, dass da mit diesem Gerät die Bäume gefällt wurden und dass man da mit Baggern, mehrere Bagger hatten sich da in die Erde geschaufelt. Es war so an einem Waldrand. Da hatte man eben die ersten Baumreihen einfach abgetragen und da begann man zu graben. Und es war klar, das haben uns dann der Polizeipressesprecher und auch der leitende Ermittler Bock verraten, dass sie wissen, dass an dieser Stelle was ist. Also das war relativ schnell klar, dass sie nicht ohne Grund an dieser Stelle suchen, sie werden da was finden. Und man hat aber uns nicht hinschauen lassen. Und dann war natürlich klar, die Medien waren alle aufgeregt, es kamen immer mehr Kollegen von überregionalen Medien, die Bild-Zeitung war irgendwann mit 5 Leuten und großer Ausrüstung dann da. Die haben dann live berichtet. Also da war ein riesen Medienhype.
Mit welchem konkreten Aufwand gingen die Ermittler denn im April 2019 dort ans Werk? Also was waren da alles für Kräfte vor Ort?
Da war wirklich alles aufgeboten, was man sich vorstellen kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die operative Fallanalyse, die sich in den Fall eingearbeitet hatte im Vorfeld, die war vor Ort. Es war das Tatortteam des Bundeskriminalamtes vor Ort. Das sind Experten eben für so Untersuchungen an Tatorten. Und man dachte tatsächlich, wir finden hier heute die Monika. Es war natürlich die Bereitschaftspolizei, das waren wirklich die Ärmsten. Die mussten nämlich mit den Schubkarren die ganze Erde wegkarren, die jungen Polizisten. Die mussten da wirklich bei allen drei Grabungsmaßnahmen bzw. bei der Tauchaktion Schwerstarbeit leisten und alles zur Seite karren. Es waren mehrere Bagger eben auch da im Einsatz. Also so eine technische Polizeiabteilung, die diese ganzen Maschinen bedient hat. Es waren natürlich alle Ermittler, Staatsanwaltschaft aus Weiden da, die auch euphorisiert waren, was heute passiert. Also die Stimmung an diesem Ort war an diesem Tag wirklich, die war zum Bersten irgendwo. Also die
Spannung greifbar, sagt man immer. Gell?
So muss ich sagen, genau. Die Spannung war einfach greifbar. Alle waren hoch aufgeregt und da nehme ich also tatsächlich die Polizei auch nicht aus. Die hatten wirklich auch die Hoffnung, heute klären wir den Fall auf.
Und es, glaube ich, war sogar schon ein Leichenspürhund vor Ort. Aber der
auch
kam
die
ja
Rechtsmedizin
nicht.
War vor Ort. Es waren alle da, weil man wirklich dachte, vielleicht ist in diesem grünen VW Käfer, der an diesem Ort versenkt ist, die Spur zu Monika.
Und direkt neben diesem VW Käfer kam ja dann bald auch ein regionales Kennzeichen zutage. Einige verrottete Kleidungsfetzen wurden sichergestellt. Irgendwann fuhren dann aber, glaube ich, sogar Polizeibusse wie zu einer Art Sichtschutz vor.
Genau, also die Presse war ja schon eh mit so Bändern ganz weit ausgesperrt. Wir hätten alle guten Fernglas brauchen können. Wir haben eh schon nichts gesehen. Und dann wurden die Busse vorgefahren und man barg ein paar Knochen. Und es hat sich aber dann rausgestellt, das waren Tierknochen. Also es war eigentlich schon, als die Knochen aus der Erde draußen waren, hat sich schon ein bisschen Ernüchterung breit gemacht. Man wusste eigentlich schon, das wird wahrscheinlich nichts.
Seit dem Beginn der neuen Ermittlungen im Fall Monika Frischholz waren bis dahin rund 35 neue Hinweise bei der Polizei eingegangen. Nach den Grabungen baten die Ermittler erneut um Zeugenaussagen und betonten, dass man an jeder Kleinigkeit und auch an Hörensagen interessiert sei. Macht denn das Sinn?
Ja, ich glaube einfach, man hatte zu dem Zeitpunkt auch sicherlich unterstützt durch die operative Fallanalyse eine Hypothese. Und da kann natürlich auch etwas, was vom Hörensagen kommt, in diese Hypothese zu einer Klarheit beitragen, die man zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so hatte. Und deswegen war es wichtig, alles, was an Informationen verfügbar ist und alles, was man sich seit Generationen erzählte, mit einzuarbeiten in den aktuellen Ermittlungsstand. Ja, natürlich wissen wir jetzt von der Presse bei weitem nicht alles, was an die Polizei gemeldet worden ist, weil man natürlich da auch Täterwissen haben kann. Könnte. Also ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dieser allererste Hinweis, von dem wir nicht wissen, welchen Inhalt er hatte, der aber die Polizei so animiert hat, sofort die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Der muss ganz konkret sein in meinen Augen und auch ganz konkret auf diesen Ort Waldkirch hindeuten.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Ein vermeintlich nebensächliches Detail, was den Einzelnen wahrscheinlich unwichtig oder sogar unsinnig erscheinen mag, das kann eben kombiniert mit vielen anderen Details am Ende natürlich ein schlüssiges Bild oder sogar eine Indizienkette ergeben.
Genau.
Da ähneln sich die Berufsbilder von Journalisten wie uns und den Ermittlern manchmal doch mehr, als man denkt.
Und unterm Strich kamen an die 100 Hinweise zusammen. Das ist ja wirklich jede Menge, wenn man den langen Zeitraum erachtet, der dazwischen lag. Also durch Erzählungen und deswegen glaube ich, hat die Polizei auch gesagt, alles, was man vom Hörensagen kennt, soll man weiter an die Polizei geben, weil ich denke schon, dass sich manche Dinge nicht mehr so ganz 100% stimmig darstellen, aber es kann ja immer ein wahrer Kern drin stecken und deswegen war jeder Hinweis wichtig, der Polizei einfach neue Erkenntnisse bringt, der Polizei möglicherweise Wegstrecken noch verdeutlicht. Der Polizei vielleicht doch den einen oder anderen Hinweis auch auf einen Tatverdacht geben kann. Es hätte sich ja genauso gut durch die Hinweise ergeben können, dass diese Person, die man im Visier hatte, aus welchen Gründen auch immer überhaupt nichts damit zu tun haben kann. Das hätte ja auch passieren können.
Im Mai 2019 rückt ja dann ein weiterer möglicher Ablageort in den Fokus. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, Polizeitaucher durchkämmten einen Granitsee nahe Waldkirch. In diesem gefluteten ehemaligen Steinbruch, der in Privatbesitz ist, findet sich allerdings auch nichts Neues zum Fall. Ist der im Besitz dieses Tatverdächtigen dann? Weiß man das?
Dazu hat sich die Polizei auch nicht geäußert. Wir haben mal diese Vermutung angestellt. Ich kann es aber leider nicht sagen. Also der Verdacht lag schon nahe, dass es irgendetwas mit dieser Person zu tun haben könnte, aber wir wissen es letztlich nicht. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung, so viel weiß ich, war es nicht im Besitz dieser Person. Aber ob es früher mal so war, das kann ich eben nicht sagen. Also ob es einen Zusammenhang gibt, wissen wir nicht. Aber es gab auf jeden Fall einen Grund, dort zu suchen. Und es war Wiederwaldkirch. Also man muss sich diesen Ort vorstellen, das ist so auf so einer Anhöhe. Also Flossenbürg liegt eher im Tal. Mhm. Da fährt man dann so durch so ein Waldstück eben auf diese Anhöhe, man hat einen ganz weiten Blick auch über die Landschaft und da ist so eine Kirche, so ein ganz kleiner Ortskern und all diese Absuchen fanden immer mit Blick auf diese Kirche statt. Also dieser Waldrand war mit Blick auf diese Kirche, auch dieser Granitsteinbruchsee war in diese Richtung, also das Waldkirch ein zentrales Thema in diesem Fall ist, davon bin ich überzeugt.
Und auch das letzte Objekt oder die letzte Örtlichkeit, die durchsucht worden ist, ist in Waldkirch, nämlich ganz unweit von besagter Kirche eine alte Scheune.
Genau. Da waren Unregelmäßigkeiten in so einem Betonboden. Also da ist man davon ausgegangen, dass der Betonboden zu unterschiedlichen Zeiten aufgefüllt worden ist.
Okay.
Und es lag eben der Verdacht nahe, dass die Monika in diesem erneuerten Stück vergraben sein könnte. Wieder mussten die Bereitschaftspolizisten hart arbeiten. Die haben also das wirklich alles abgetragen, alles gesiebt. Später dann wurde das neu betoniert, aber auch dort hat sich dann nach ein paar Stunden die Ernüchterung eingestellt. Da war die Monika auch nicht.
Ganz interessanter Aspekt. Es ist ja tatsächlich so, dass die Polizei schon den Ursprungszustand wiederherstellen muss nach einer solchen Durchsuchungsaktion.
Ganz genau. Also die haben da wirklich Unordnung erzeugt, so muss man es ja sagen. Und danach wird das aber alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebracht.
Rückblickend betrachtet liegt aber der Schluss schon nahe, dass die intensiv untersuchten Ablageorte zumindest der Polizei schon bekannt waren. Und dass die Polizei derart intensiv suchte, lässt in meinen Augen einen weiteren Schluss zu. Der zu Beginn der neuen Ermittlungen viel zitierte interessante Zeugenhinweis, du sagtest es eben auch schon, der muss sehr, sehr konkret gewesen sein.
Ja.
Aber ohne Beweise ist es eben schwierig, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ende Oktober 2019, mehr als ein Jahr nach dem Start der neuen Bemühungen, diesen Cold Case aufzuklären, löst die Polizei die Ermittlungsgruppe Froschau wieder auf. Die Ermittlungen werden formell und damit offiziell wieder eingestellt. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Monika Frischholz wohl einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Isolde, glaubst du, dass man den Mörder der 12-Jährigen noch erwischt und überführen kann?
Also ich denke, dass diese Ermittlungen alles ausgeschöpft haben, was ausschöpfbar war. Und wenn sich's auf diese eine Person beziehen sollte, dann hat die wirklich starke Nerven. Also wenn dieser Verdächtige tatsächlich was damit zu tun hat, dann wird der schweigen, weil ich denke, so wie die Situation jetzt war und er hätte sich auch nur in einem gewissen Maß bedrängt gefühlt, hätte er vielleicht eine Aussage gemacht. Aber offenkundig
vielleicht ist es ja auch nicht.
Starke Nerven oder er ist es nicht. Genau, man kann das halt nicht näher einordnen, ob er was damit zu tun hat. Es gibt aber nur diesen einen konkreteren Verdacht, der ja nichts heißen muss. Und damit, glaube ich, wird es schwierig. Also ob jetzt haben wir dann 45 Jahre, wo das Verbrechen zurückliegt, da müsste jetzt in meinen Augen die Monika gefunden werden, was ja nie auszuschließen ist. Es kann ja irgendwann mal jemand ein Haus bauen.
Die berühmten Pilzsammler.
Baggert das Grundstück aus und findet Knochen oder eben es kann plötzlich in irgendeinem Wald dann doch noch irgendwo ein Schädel auftauchen. Ich denke, es müsste ein Schädel sein, alles andere würde schwierig werden. Das kann immer noch passieren und vielleicht hilft Kommissar Zufall noch, aber zumindest auf dem Weg, ihn durch Ermittlungen zu überführen, da glaube ich, sind wir jetzt an dem Endpunkt angekommen. Das wird nicht mehr möglich sein. Da müsste etwas Neues passieren.
Da stimme ich dir zu. Ich hoffe es zwar sehr, schon allein um der Gerechtigkeit willen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Wenn der oder die Täter nicht auf dem Sterbebett noch gestehen, dann ist die Chance nach, wie du schon sagtest, bald 45 Jahren äußerst gering. Andererseits darf man niemals unterschätzen, was die Ermittler womöglich alles wissen, wovon wir und selbstverständlich auch der oder die Täter überhaupt nichts ahnen können. Sicher sein, das ist sicher, kann sich so jemand niemals.
Das ist auch gut so, dass sich jemand nicht sicher fühlen kann, weil das, denke ich, ist auch eine Strafe. Wenn man sich mit dem Thema mal befasst, genau, weiß man ja auch, dass Täter, die nicht entdeckt werden, auch sehr darunter leiden.
Ja.
Und für sie das psychisch schon auch immer ein Ausnahmezustand ist, in dieser Situation zu verharren. Insofern eine gewisse Strafe, wenn denn Monika im Verbrechen zum Opfer gefallen ist, eine gewisse Strafe gibt es auf jeden Fall für den Täter. Er leidet sicherlich auch darunter.
Das kann man genauso stehen lassen. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch auf dein erstes Buch verweisen. Es trägt den Titel Auf den Spuren des Todes und du widmest dich darin ja 10 großen Kriminalfällen aus der Oberpfalz und auch aus Niederbayern. Ich kann und möchte das an dieser Stelle für alle Crime-begeisterten Leser wärmstens empfehlen. Auch unser heutiger Fall ist übrigens da dabei.
Und so ist es.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens spannende Fälle aus unserer Region kennen, wenn Sie Fragen oder auch Kritik haben, können Sie mir gern direkt eine Mail schreiben. Einfach an Spuren des Todes in einem Wort @mittelbayerische.de. Ihnen allen da draußen an den Hörgeräten herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch dir, liebe Isolde, für die wieder sehr fundierten Einblicke in deine Arbeit. Es war mir echt wieder eine Ehre.
Danke, André. Ich hatte auch wieder sehr viel Spaß, sofern man das bei solchen Fällen sagen kann. Aber es ist immer interessant, über solche Fälle zu sprechen. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hatten auch Freude, heute zuzuhören.
Und wenn das so ist und Ihnen unser Podcast gefällt, empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Die nächste Folge von Spuren des Todes erscheint in 3 Wochen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiederhören. Und bleiben Sie natürlich bitte gesund.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische, das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.